Ja, zuerst ein ganz herzliches Dankeschön für die Einladung, hier heute bei Ihnen zu sprechen. Es hat sich für mich jetzt schon gelohnt zu kommen, weil ich muss sagen, in vielen katholischen Kreisen ist das Singen unterrepräsentiert. Also ich muss sagen, das ist so fantastisch, mit einem gemeinsamen Lied anzufangen, dass ich versuchen werde, diese Idee mal als erstes schon bei uns rüberzuspielen. Weil ich denke, zusammen singen ist wie zusammen essen. Das bildet Gemeinschaft und insofern freue ich mich, dass Sie so einen Weg gefunden haben. Das können wir nur nachmachen bei uns. Also ganz toll. Man lernt ja jede Stunde dazu. Ja, ich habe die Aufgabe, Sie ein wenig in das Thema einzuführen, in das Thema Verantwortung übernehmen und habe mich natürlich in der Vorbereitung etwas schwer getan, weil man kann dazu viel sagen, es ist dazu schon viel gesagt worden. Und ich habe mich auch entschlossen, das nicht abstrakt theoretisch zu machen, sondern die Gedanken, die mir persönlich wichtig sind, wenn ich über das Thema Verantwortung nachdenke, Ihnen vorzutragen und vielleicht auch ein bisschen meine Sorgen vorzutragen, wo denn die Krise der Verantwortung in der heutigen Gesellschaft vielleicht bestehen könnte, worin sie bestehen könnte. Und trotzdem hoffe ich, so wie das für uns als Christen eigentlich Pflicht ist, nicht in eine irgendwie pessimistische Beschreibung zu verfallen, sondern den Optimismus und die Freude, die uns das Vertrauen auf Gott gibt, auch in meine Worte mit hineinbringen zu können. Ich möchte Ihnen zeigen, worauf ich mich verlasse, wahrscheinlich worauf wir uns gemeinsam verlassen, aber auch wo ich diese Verantwortung gefährdet sehe. Ich denke, wir reden heute viel über Verantwortung. Und meistens, so habe ich das beobachtet, leider dann, wenn bei anderen etwas schief gegangen ist. Dann wird deutlich, wir sagen das so schön, die Umgangssprache ist ja oft sehr hilfreich, dass jemand seiner Verantwortung nicht gerecht geworden ist. Und oft scheint es mir so, als ob dann Verantwortung gar nicht richtig zuzuordnen ist, sondern jemand ist seiner Verantwortung nicht zurecht, mit seiner Verantwortung nicht zurechtgekommen und er tritt dann zurück oder sie, je nachdem. Und damit scheint irgendwo das Problem dieses Versagens gelöst. Wir haben das oft in der Wirtschaft erlebt, wir haben das in der Politik erlebt, wir werden es weiter erleben, dass wenn zum Beispiel ein Betrug vorgekommen ist, wissentlich, willentlich, mangelndes Pflichtbewusstsein, mangelndes Verantwortungsbewusstsein zu beklagen ist, dann erfolgt ein Rücktritt, ein temporäres Ächten einer Person vielleicht und dann wird ganz leichthin gesagt, jemand hat die Verantwortung übernommen. Und da muss ich sagen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, empfinde ich oft Ärger. Weil ich finde, das Zurücktreten von einem ungelösten Problem, das Hinterlassen eines Problems und einfach nur gehen und die Verantwortung übernehmen, ist für mich eigentlich das Gegenteil von Verantwortung übernehmen. Und ich denke, dass wir den Begriff Verantwortung damit auch inflationär benutzt haben und ihn im Grunde genommen seiner eigentlichen Bedeutung auch enthüllt haben. Dazu gleich noch einige andere Gedanken. Die eine anderen Bereich, wo wir den Begriff Verantwortung sehr gern benutzen, ist, wenn ein meistens Politiker oder eine leitende Persönlichkeit in Kirche oder Gesellschaft oder ein Manager einen neuen Bereich übernimmt. Auch dann sagen wir gerne, er hat eine neue oder sie eine neue Verantwortung übernommen. Das sind so die beiden Bereiche, in denen das Wort Verantwortung immer gerne vorkommt. Und da hat der Begriff auch Konjunktur. Und da könnte man denken, wir sind eine Verantwortungsgesellschaft. Bei uns ist es attraktiv, Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, dass wir uns davon nicht täuschen lassen sollten. Ich glaube, dass das Verantwortungsbewusstsein in unserer Gesellschaft in einer echten Krise ist. Und dem möchte ich etwas nachspüren. Ich glaube, dass wenn wir Verantwortung oft in diesem Zusammenhang gebrauchen, dass wir einen zu engen Begriff von Verantwortung haben oder vielleicht auch zulassen, dass Verantwortung zu eng geführt wird. Wir lassen zu, dass Verantwortung übernehmen mit Rücktritt gleichgesetzt wird zum Beispiel und wir denken nicht über Wiedergutmachung nach. Oder wir denken, auch das beobachte ich sehr oft, Verantwortung zu übernehmen ist eine Führungsaufgabe. Das ist eine Führungsaufgabe für Führungskräfte. Ich glaube, und wahrscheinlich werden viele von Ihnen mir zustimmen, Verantwortung übernehmen ist eine, ich will es mal so sagen, Jedermann-Aufgabe, jeder Frau. Jeder kann und muss Verantwortung übernehmen. Und wir werden gleich noch mal näher hinsehen, wofür eigentlich können und müssen wir Verantwortung übernehmen. Ich halte die Übernahme von Verantwortung, wo auch immer, für eine nicht delegierbare Lebensherausforderung. Verantwortung ist etwas, was unser Leben begleitet, wie Essen, Trinken, wie irgendetwas. Es ist etwas, was durch die ganze Existenz geht, die ganze Person erfüllen kann. Ich möchte Sie vielleicht aufmerksam machen auf zwei, ich sage mal, Vernebelungsstrategien, die uns dieses Erkennen von Verantwortung so ein bisschen schwierig gemacht haben. Zumindest beobachte ich das. Und die schwierig gemacht haben zu erkennen, dass Verantwortung wirklich für jeden zu übernehmen ist, in seinem Rahmen. Das eine ist, diese Verantwortung wird gerne delegiert. Bei uns zum Beispiel, Sie werden es oft auch in den Kirchen erleben, in den Gemeinden erleben, wird gebetet für die Verantwortlichen in Kirche, Wirtschaft und Politik. Das wird dann so in einem glatten Satz rübergebracht. Ja? Ich denke dann immer, wieso beten wir nicht für die Verantwortung von Müttern, Vätern, Kindergärtnerinnen, whatever. Ja? Es gibt so viele Bereiche, in denen wir alle tätig sind, in denen die Menschen tätig sind, die nach außen nicht nach Verantwortung aussehen. Aber es gibt keine menschliche Tätigkeit, die frei ist von Verantwortung. Und das ist so eine, glaube ich, so eine Bequemlichkeit im Denken, dass man sich angewöhnt hat, die Verantwortung immer oben anzusiedeln. Führungsebene, wo auch immer, in der Kirche, in der Politik, in der Wirtschaft, in den Unternehmen kennen wir das, in den Gemeinden. Die haben dafür die Verantwortung. Und ich glaube, dass das eigentlich nicht wirklich der christliche Blick auf Verantwortung ist. Ich glaube, dass es so eine latente Vermutung gibt in unserer Gesellschaft, dass der normale Mensch, der keine herausgehobene Funktion hat, dass er eigentlich keine wirkliche Verantwortung mehr haben muss heute. Wir haben gemeinsam mit den evangelischen Unternehmern vor einigen Monaten, 2-3 Monaten, ein Papier rausgebracht, mehr Eigenverantwortung. Weil wir gefunden haben, dass dieser Begriff Verantwortung wieder an die Person zurückdelegiert werden muss. Aus der Ebene der Institutionen, aus der Ebene der Führungskräfte, welcher auch immer, zurückkommen muss zu einzelnen Personen. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das eigentlich? Woran liegt das, dass Verantwortung immer die anderen haben? Und nie die erste Frage ist, welche Verantwortung habe ich? Sondern der Spiegel immer in die andere Richtung geht. Und ich möchte Ihnen 3 Ursachen, das sind sicherlich nicht alle, nennen, die mir wichtig sind. Die erste Ursache ist, dass, glaube ich, wir eine Gegenwart haben, in der es Zweifel daran gibt, dass es tatsächlich wirklich menschliche Freiheit gibt. Und zwar nicht so eine hehre Freiheit wie die Freiheit der ehemals sozialistischen Länder auf einer solchen Ebene, sondern dass es die Freiheit eines Christenmenschen, um es so zu sagen, gibt, dass es eine echte Freiheit gibt, die jeder Einzelne in sich trägt, die ihn befähigt, Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, dass es so einen Grundkonsens in unserer Gesellschaft leider gibt, derzeitig, es gab sicherlich auch andere Zeiten und es können auch andere Zeiten wieder kommen, dass die sozialen Verhältnisse, heute sagt man auch gerne, das liegt an den Genen, das will ich gar nicht weiter auswenden, das ist auch ein heikles Kapitel, das Umfeld natürlich, die Medieneinflüsse, ja, ganz beliebte Entschuldigung für Verantwortungsverzicht, die Bedürfnisse, die Triebe, dass das alles eben so markant ist, dass dem Einzelnen im Prinzip keine persönliche Verantwortung mehr zuzumuten ist. Ich will mal ein Beispiel nehmen, das Beispiel in der katholischen Kirche markanter, aber in der evangelischen Kirche genauso, Ehelosigkeit um des Himmels willen, bei Diakonissinnen, bei Mönchen, Priestern. Wir können alle beobachten, wie unmöglich das heute gehalten wird, für wie unvorstellbar das heute in vielen Kreisen, gerade auch bei jüngeren Menschen gehalten wird, dass man auf einen Trieb, Sexualität, dass man den eingrenzen mag zugunsten des Himmelsreichs. Und das ist eine Vorstellung, die schon vielen heute gar nicht mehr, dass die Freiheit in der Lage ist, auf einen elementaren menschlichen Antrieb in Freiheit, in Beziehung zu Gott zu verzichten, weil eine andere Wertorientierung dem Einzelnen möglich ist, das entzieht sich schon heute weitgehend der Vorstellungskraft der allermeisten Menschen. Also aus irgendwelchen anderen Gründen, ehelos zu sein, kann man sich vorstellen, aber um des Reiches Gottes willen, was ja im Einzelfall einer Überzeugung entsprechen kann, ist schon gar nicht mehr oft denkbar. Das zweite, glaube ich, die zweite Ursache, die dazu geführt hat, dass die persönliche Verantwortung keine Konjunktur hat, ist das Heraufdämmern, ich sage mal, der Ego-Kultur in vielen Bereichen. Theoretisch würde man sagen, die Überbetonung der Autonomie des Ichs. Es gibt ja in weiten Kreisen unserer Gesellschaft tatsächlich den Gedanken, dass der Einzelne autonom sein könnte, was in anderen Kulturen gar nicht so verbreitet ist. Aber es wird suggeriert, der Einzelne ist nur sich selbst verantwortlich, ist vor sich verantwortlich, ist für sich verantwortlich, und wenn er dieser Verantwortung für sich, vor sich entspricht, dann ist es in Ordnung. Und ich weiß gar nicht, wer es war, hat mal die Formulierung gebracht, das ist die neu gegründete Ich-AG. Das fand ich sehr passend, ja. Und diese Konzentration auf das Ich macht letztlich Verantwortung wahrscheinlich kaputt oder gefährdet sie zumindest. Und viele Jüngere, wenn man in Gesprächen ist, merkt man das, fragen sich, hat Übernahme von Verantwortung überhaupt einen Sinn? Sagen, ich bin doch nur mir selbst gegenüber verantwortlich? Oder Sie alle werden Situationen erlebt haben, in denen Ihnen Menschen erklärt haben, für mich ist das Wichtigste die Selbstverwirklichung. Das ist ein Satz, der hört sich auch eigentlich zunächst mal harmlos an. Aber ich möchte doch fragen, wo bleiben dann die anderen? Und wo bleibt Gott? Wenn in der Werbung, in der gesamten Kommunikation, in vielen pädagogischen Konzepten auch gesagt wird, ich tue das nur für mich. Das mag im Einzelfall situativ durchaus mal richtig sein, wenn man droht, vielleicht aufgesogen zu werden. Dann muss man sicherlich jeder von uns mal sagen, das muss ich jetzt für mich retten, machen. Aber als Lebensprinzip gefährdet dieser Grundsatz, Ego-Kultur, Ich-AG, gefährdet natürlich eine Gemeinschaft ganz substanziell. Und man erlebt wahrscheinlich viele von Ihnen auch im Umkehrschluss, dass wenn man etwas nicht für sich tut, so wie viele von Ihnen sicherlich ehrenamtlich dies oder jenes tut, dann wird man ganz oft gefragt von Menschen, die keinen Zugang aus dem Glauben dazu haben, warum tust du das? Das ist, was bringt dir das? Was hast du davon? Und wenn man diese Frage nicht beantworten kann, verliert man an Glaubwürdigkeit. Weil ja die Tatsache, dass man das für andere tut, schon fast unter einem Verdacht steht. Das kann ja gar nicht sein, dass man das nur... Warum machst du das? Ja? Warum? Das muss doch für dich irgendwas bringen. Diese Formulierung, diese Optimierung des Eigennutzens, die ist eigentlich ungeheuer präsent, sagen wir mal, in der Alltagsethik und hat unsere Gesellschaft so weit ergriffen, dass wir, denke ich, als Christen da wirklich bewusst auch einen Kontrapunkt setzen müssen. Und die dritte Ursache, und das ist sicherlich die gravierendste, ist, dass sehr viele das Gefühl dafür verloren haben und es auch zum Teil gar nicht wissen. Das ist gar nicht Absicht oder auch nicht immer Entscheidung, sondern dass sie wirklich das Gefühl dafür verloren haben, dass es sein könnte, dass sie eine Verantwortung vor Gott haben. Und dass sie diese Verantwortung vor Gott jeden Tag haben. Auf der amerikanischen Währung steht, in God we trust. Ich meine, ob das auf eine Währung gehört, da kann man noch unterschiedlicher Meinung sein. Auf dem Euro steht es jedenfalls nicht drauf. Aber dieser Gedanke, den die Amerikaner damit ausdrücken, die ja auch ein tiefreligiöses Volk sind, dass jeder Tag etwas mit dem Vertrauen, mit dem Verlassen auf Gott zu tun hat, selbst auf einer Währung, ist für uns ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das ist doch ganz erstaunlich. Und ich glaube, dass dieser Verlust des Verantwortungsgefühls vor Gott das größte Manko ist, mit dem unsere Gesellschaft eigentlich zu kämpfen hat. Und ich will gleich mal so ein paar Felder aufzeigen, wo das wichtig sein könnte. Ich glaube, dass dieser Verlust des Verantwortungsgefühls vor Gott zu einem unmittelbaren Verlust der Wertorientierung führt Und dass viele die Sinnlosigkeit, die Leere ihres Lebens so stark empfinden, dass Psychopharmaka der größte, ich habe mich mit Pharmazeuten unterhalten, der größte Wachstumsmarkt bei den Arzneimitteln sind. Das ist, dass die Branche der Psychotherapeuten, der Mediziner, die sich da spezialisiert haben, gegen Leere, Sinnlosigkeit, Therapien anzubieten, Medizin anzubieten, was auch immer, dass das der größt und schnell wachsendste Markt ist, das ist doch ein Alarmzeichen, dass wir sehr betroffen als Christen aufnehmen müssen und das, denke ich, unterschätzt wird. Es gibt einen Psychoanalytiker, Viktor Frankl, der sagt, dass die Sinnlosigkeit, das Gefühl der Sinnlosigkeit und der Leere die größte Zivilisationskrankheit ist, mit der wir in Zukunft zu kämpfen haben werden. Und diese drastische Zunahme der psychischen Erkrankungen ist, glaube ich, der spürbarste Indikator dafür, dass in unserer Gesellschaft irgendetwas in die Schräglage gekommen ist und was sicher an der Beziehungslosigkeit zu Gott festgemacht werden muss. Der Mensch, der Gott als seinen Schöpfer nicht als Maßstab in seinem Leben erfährt, ist gefährdet. Er wird zögern, Verantwortung zu übernehmen. Wenn er Verantwortung übernimmt, übernimmt er die Verantwortung für sein Leben alleine. Und er möchte ein möglichst schönes Leben führen, weil es ja nur dieses Leben gibt. Es gibt diesen schönen Werbespruch von einem Finanzdienstleister: Leben Sie, wir kümmern uns um den Rest. Ja, das ist so für mich, weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber so der Inbegriff eines Lebensgefühls, das viele tatsächlich haben. Mir tut's gut, mir geht's gut, und Werbung, Medien und Unternehmen sind gefährdet, dieses Lebensgefühl zu verstärken und damit eine sicherlich für die Gesellschaft gefährliche Entwicklung zu forcieren. Die wir hier zusammengekommen sind, sind getragen von einer anderen Überzeugung. Von der Überzeugung, dass Gott unser Schöpfer ist und dass dieses Credo weitreichende Konsequenzen hat, in jeden Tag hinein, für unsere Verantwortung, für unser Leben. Und ich möchte das exemplarisch aufführen mit der Beschreibung der Schöpfung aus der Genesis. In der Genesis steht es im Vers 1, 27, Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Er schuf ihn, so würden wir es formulieren, mit Geist, er schuf ihn als Person, er schuf ihn mit Freiheit, mit Willen, mit Kreativität, mit Liebesfähigkeit und mit einer Gottbezogenheit, mit einer Bezogenheit auf ihn hin. Und dann zitiere ich auch nochmal wörtlich, weil mir das im Folgenden wichtig ist, wie es dann im weiteren Vers heißt: Als Mann und Frau schuf er sie, Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen. Und dann heißt es weiter, dass später Gott, der Herr, nahm also den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und hüte. Warum zitiere ich diese Stelle, die jeder von uns kennt, so wörtlich? Weil ich glaube, dass wir hier die wichtigsten Wahrheiten über den Sinn unseres Tuns und Handelns und über den Sinn des menschlichen Lebens und unseres Verantwortungsbereiches, um es mal so zu sagen, zusammengefasst haben. Und da werden Lebensaufgaben erkennbar, an denen wir uns allen orientieren müssen. Und es wird erkennbar, dass die unmittelbarste Verantwortung, die jeder von uns hat, die ist, die sich auf Gott bezieht. Und vielleicht ist es die größte oder aus meiner Sicht, wahrscheinlich auch bei Ihrer Sicht, die dramatischste Krise unserer Zeit und unserer Gesellschaft, dass wir das Gespür für diesen Sinn und diesen Mittelpunkt der menschlichen Existenz verloren haben und deswegen mit unserer Frage, wem sind wir verantwortlich, für was sind wir verantwortlich, nicht mehr beantworten können. Wer die Gottesfrage nicht beantworten kann, kann auch den Grund seiner Verantwortung nicht und die Ursache seiner Verantwortung nicht mehr erklären. Was steckt jetzt an Botschaft in diesen Sätzen Genesis für uns, die wir in der Wirtschaft tätig sind oder für uns Menschen, die in der Gesellschaft Verantwortung übernehmen, an dieser oder jener Stelle drin. Und sehen Sie es mir nach, dass ich das wirklich so allgemein sage. Ich habe mir erst gedacht, soll ich spezifisch berufliche Erfahrungen? Aber jeder von uns, der hier sitzt, hat berufliche Erfahrungen. Ich möchte es ganz bewusst an dieser Urquelle festmachen, die uns verbindet. Was ich so wunderschön an diesen schlichten Sätzen der Genesis finde, ist, dass jeder von uns ganz sicher von Gott geschaffen ist. Ich selber bin sehr stark inzwischen engagiert in Fragen der Bioethik. Und das hat genau da seinen Grund. Wenn es wirklich stimmt, dass jeder von Gott gewollt und geschaffen ist, dann ist das die Messlatte für unser Tun. Und wenn es stimmt, dass jeder von Gott mit gleicher Liebe geschaffen ist, dann ist auch jeder gleich wichtig. Das bedeutet für mich im ersten Schritt, dass es unabhängig ist, die Bedeutung eines jeden, in welcher Lebensphase er sich gerade befindet. In der noch Ungeborenen oder in der Phase des Lebens, wo die persönliche Zurechnung aufgrund von Alter und Krankheit nicht mehr gegeben ist. Dieses Gotteskindsein ist unabhängig davon, wo jemand lebt. Wir alle beobachten die Globalisierungsdiskussion. Ich muss sagen, als Christen haben wir diese Diskussion längst hinter uns. Wir haben durch das gemeinsame Wissen um Geschöpfsein, können wir uns nicht entziehen der klaren Erkenntnis, dass egal wo jemand lebt, er Geschöpf Gottes ist und dass wir keine Angst vor der Globalisierung haben dürfen. Wir müssen natürlich die Spielregeln der Globalisierung versuchen, gerecht zu gestalten und wir müssen sie aktiv gestalten. Aber es kann doch nicht sein, dass wir jahrelang dritte Weltläden oder eine Weltläden hatten und auch zum Teil noch haben und dass man dann aber Globalisierungsdiskussionen hat nach dem Motto, wir haben Angst vor der Globalisierung, nachdem wir sie uns eigentlich als eine Welt ethisch gewünscht haben. Die Gotteskindschaft bedeutet auch, dass wir Kind Gottes sind, jeder von uns, egal in welcher Funktion, in welcher Position, unabhängig von der Zahl der Talente, die uns Gott individuell mitgegeben hat. Ob es ein Talent ist oder 10, entscheidend ist, dass Gott uns diese spezifischen Talente gegeben hat und dass er uns befähigen wird, genau diese Talente auch einzusetzen, wenn wir ihn darum bitten. Und es gibt vielleicht so eine kleine Faustregel, je mehr Talente Gott einem Menschen gegeben hat, desto mehr Verantwortung hat er ihm gegeben. Diese Gottesbezogenheit, das Kind Gottes sein, ist, glaube ich, deswegen auch so wichtig, weil daran hängt unsere Erkenntnis, dass Gott uns auch die Freiheit geschenkt hat. Nämlich nur auf dieser Freiheit heraus können wir wirklich Verantwortung übernehmen. Auf der anderen Seite kann man beobachten, dass viele Menschen, die Gott als Schöpfer leugnen, gerade in der bioethischen Diskussion, auch die Freiheit des Menschen und seine unabdingbare Würde leugnen. Interessant ist für mich, dass es vor allen Dingen Christen sind, die sich in der Bioethik einsetzen, gegen Abtreibung sich engagieren, gegen verbrauchende Embryonenforschung, gegen das Klonen sich engagieren und die das nicht mit Gleichgültigkeit verfolgen, dass der Mensch sich in dieser bioethischen Diskussion zum zweiten Schöpfer macht, der selber entscheiden will. Ich muss sagen, dass ich persönlich, ich habe mich lange natürlich mit Wirtschaftsethik beschäftigt in den 9 Jahren, die ich bei den katholischen Unternehmern in der Führungsgruppe bin. In den letzten 2, 3 Jahren habe ich eigentlich für mich entschieden, dass die Fragen des Lebensrechts wichtiger sind. Man muss es nicht alternativ sehen, aber man muss ja sein Interesse immer fokussieren. Und ich muss sagen, wir erkennen wahrscheinlich alle immer deutlicher, dass wir in eine Zeit hineinlaufen, in der es nicht mehr nur um das Wohl des Menschen geht und um den Wohlstand. So wichtig und richtig die Vermehrung des Wohlstandes und das Wohl der Menschheit für uns alle ist, sondern dass es inzwischen um die Frage geht, darf jemand leben oder nicht? Dass wir wirklich in eine Phase der christlichen Verantwortung hineinkommen, wo wir als Christen mit unseren Aktivitäten dafür eintreten müssen, ob jemand ein Lebensrecht hat oder nicht. Zurück nochmal zur Schöpfungsgeschichte. Das Entscheidende, was Gott dem Menschen mitgegeben hat, ist die Verantwortung für die Schöpfung. Er hat ihm Kreativität mitgegeben statt Passivität. Und er hat ihn beauftragt, zu bebauen und zu hüten, aktiv zu sein. Das, denke ich, ist gerade für Leute in der Wirtschaft, Aktivitäten. Unternehmerisch sein bedeutet eben auch, im Prinzip zweiter Schöpfer zu sein, das, was einem anvertraut ist, zu optimieren, zu verändern, anderen zu geben und für andere fruchtbar zu machen. Er hat uns die Verantwortung gegeben füreinander, wir sind gemeinsam Geschöpfe. Er hat uns die Verantwortung für die Umwelt gegeben. Und das kontrastiert, wenn man das sich klar vor Augen führt, ganz markant mit der Gleichgültigkeit, die viele heute zu empfinden drohen, und mit einem Lebensgefühl, heute geht es mir gut, nach mir kommt die Sintflut, was man bei vielen leider beobachten kann. Und ich habe gerade schon diese Szenarien der Zunahme von dem Gefühl der Sinnlosigkeit, der Leere. Wie viele Schüler sind heute schon in psychologischer Behandlung? Kaum eine Schule kommt noch aus ohne schulpsychologische Betreuung. Wir haben also einen deutlichen Kontrast zwischen dieser christlichen Überzeugung, es ist gut, dass die Welt geschaffen ist, dass Gott uns geschaffen hat, und diesem Lebensgefühl aus der Gottesferne heraus, dass doch vielleicht alles sinnlos sein könnte. Ein weiteres ist mir an der Genesis so schön und so wichtig: er schuf sie als Mann und Frau. Ich denke, es ist für uns als Christen ein wichtiger Indiz dafür, dass die Familie eine unvergleichliche Bedeutung in unserem Leben haben sollte. Und auch die Tatsache, dass Jesus als Sohn Gottes in einer Familie aufgewachsen ist, ist ein Hinweis darauf, dass Gott die Dimension der Familie als die wichtigste Grundsubstanz unseres Lebens betrachtet. Das bedeutet für uns, auch in der Wirtschaft, da denke ich, kann man das sehr gut realisieren, dass wir Verantwortung für die Zukunft der Familie haben. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass wir uns einsetzen müssen als Christen, wenn die gleichgeschlechtliche Ehe in einem Land verfassungsmäßig akzeptiert wird. Ich darf sagen, das ist für mich eine der großen Enttäuschungen der letzten 1,5 Jahre. Ich habe mit vielen Politikern geredet, ich habe mit einem Bundestagsabgeordneten ein Buch dazu rausgebracht, Nein zum Ja-Wort, ja, aus christlicher Sicht. Dass es keinen Aufstand der Christen aller Konfessionen in Deutschland gegeben hat gegen diese Attacke auf die Familie in Deutschland. Das ist für mich ein Indikator dafür, dass Christen offensichtlich den Ernst der Stunde, wo man sich einbringen muss, wo man Verantwortung übernehmen muss, wo man sagen muss, das könnt ihr so nicht machen, wo das nicht gelebt worden ist. Und bei der Anhörung vom Bundesverfassungsgericht zu diesem Thema vor einigen Wochen wurde vorgetragen zur Verteidigung dieses Gesetz zur Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften, dass die Gesellschaft dieses Gesetz ja akzeptiert habe und dass es deswegen nicht sein könnte, dass das Bundesverfassungsgericht das nicht ebenfalls akzeptiert. Das sieht man also, wie die Hinnahme von Entwicklungen, die ich denke, die aus christlicher Sicht sehr, sehr bedauernswert sind, wie die dazu führen, dass sie ihre eigenen Wahrheiten schaffen. Und ich glaube, dass die Zerstörung der Familien eine der größten Schwierigkeiten sind, die wir als Christen in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen müssen. Wir beobachten alle natürlich die Zunahme von Scheidung, von Abtreibung und die Promiskuität überhaupt in den Lebensverhältnissen. Und ich denke, dieser Auftrag, wachset und mehret euch, der ganz explizit und ganz schlicht in der Genesis uns aufgetragen ist, ist nicht irgendein Auftrag, sondern es ist eben ein göttlicher Auftrag. Es ist keiner, den man so nebenbei laufen lassen kann. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir als Christen in diesem Punkt hörbarer Verantwortung übernehmen. Es wird jetzt einen Kongress geben in der nächsten Woche in Berlin mit der Überschrift Demografie und Wohlstand. Und der ist von Christen organisiert, weil sie versuchen, die Politik darauf aufmerksam zu machen, dass es einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Zukunft eines Landes gibt und mit dem Wohlstand eines Landes und mit der Frage, welche Einstellung hat man zu Kindern, zu Familie, wird da etwas getan oder nicht. Und ich glaube, ich kann das selber sehr oft beobachten, dass wir, die wir in Unternehmen tätig sind, die Chance haben, tatsächlich etwas für die Familien zu tun. Sei es, dass man zunächst mal in die eigene Familie nicht weniger Aufmerksamkeit investiert als in sein Unternehmen, von der Bedeutung her. Oft sagen ja im Unternehmen die Umsätze, alles läuft prima, nur leider ist die Familie kaputt. Das ist, denke ich, eine Gratwanderung, das wird ja auch ein Thema auf dem Kongress immer wieder sein. dass wir als Christen diese wichtige Basis unserer Existenz, dass wir die, um die kämpfen wie umsonst nichts. Und da glaube ich, für die Familien, für die Zukunft und das Heil der Familien brauchen wir die Hilfe Gottes ganz besonders. Das andere ist, dass wir, wenn wir in der Wirtschaft tätig sind, die Familiensituation eines Mitarbeiters sehr genau berücksichtigen müssen. Wenn wir mit ihm planen, für ihn planen. Und dass wir vielleicht auch bei Einstellungsgesprächen oder bei diesen Gelegenheiten darauf achten, dass uns das familiäre Anliegen, die Situation, die Probleme, die dort jemand hat, dass uns das nicht aus den Augen geht. Weil wir sonst etwas ganz Zentrales im Leben dieses Menschen übersehen. Grundsätzlich, ich denke mit Blick auf die Uhr, muss ich das etwas zusammenraffen, diese Einstimmung auf Ihre Themen. Ich glaube, dass die größte Verantwortung, die wir als Christen haben, darin besteht, dass wir uns nicht zurückziehen, ich sage es mal so, in unser Privatleben. Das ist ein Trend, der sich allgemein beobachten lässt, dass man versucht, sein Privatleben in Ordnung zu halten, aber in der Gesellschaft vielleicht aus einer gewissen Resignation heraus oder vielleicht sogar Fatalismus, keine besonders christlichen Tugenden, dass man sagt, dieser Zug, diese Entwicklung ist schwer aufzuhalten. Ich glaube, dieses Einmischen in Wirtschaft, in Politik, in Gesellschaft, Parteien, in der Kirche sowieso, das ist eine wirklich christliche Pflicht geworden. Die Welt, die Schöpfung, die Menschen sind uns anvertraut, jedem an seinem Platz, und wir haben in Jesus Christus die Zusage Gottes, dass er uns begleitet und er uns hilft, wenn wir versagen. Wenn wir unserer Verantwortung wieder einmal nicht gerecht geworden sind, dann nimmt Gott uns in Christus wieder in die Arme und gibt uns wieder den Mut, trotz des Versagens neu anzufangen und trotzdem wieder an einer anderen Stelle oder an der Stelle, wo wir versagt haben, Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube persönlich, dass ohne dieses Angebot der Vergebung Gottes ich mich sehr oft überfordert fühlen würde, wenn ich nicht die Hoffnung und die Zuversicht hätte, dass Gott mir bei Aufgaben beisteht, die für mich eigentlich ganz alleine nicht zu schaffen wären. Und wo auch immer wir versagen, wir dürfen dieses Versagen sogar zugeben, weil Gott uns in dieser Unvollkommenheit auffängt. Und vielleicht noch als Schlussgedanken die Überlegung, was steckt eigentlich in dem Wort Verantwortung, Verantwortung vor Gott. In dem Wort Verantwortung steckt eben das Wort Antwort. Und daher kommt auch der Begriff der Verantwortung. Jeder von uns ist aufgefordert, diese Antworten zu geben. Verantwortung ist für mich immer die Antwort auf den Anruf eines anderen. Und die größte Anfrage an uns ist die Anfrage Gottes. Ihm können wir im Gebet, im Leben jeden Tag antworten. Wir können durch seine Stärkung Verantwortung übernehmen. Wir sehen durch seine Gnade den Weg, auf den hin wir uns ausrichten können. Wir empfangen durch ihn den Mut, anzufangen, neu anzufangen, wenn uns die Kraft verlässt, wenn wir am Ende sind mit unserer Kraft. Und er gibt uns vielleicht auch den Mut, Aufgaben anzunehmen, die eigentlich zu groß sind und die wir selbst uns nicht zutrauen würden. Für mich ist jeder Tag eine Einladung Gottes, neue Verantwortung zu übernehmen. Und ich denke, dass wir uns alle bewusst sind, dass wir für jeden Tag auch einmal Rechenschaft vor ihm ablegen müssen und dass diese Verantwortung nicht nur ein Angebot ist, sondern ein Auftrag an uns. Herzlichen Dank.